gutes Ende des Liedes. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Wenn ich hier stehe, brauche ich das, dass der Herr mir die Worte gibt. Aber ich möchte euch erstmal herzlich begrüßen, heute zu diesem Gottesdienst. Manchmal ist es gar nicht so einfach, einen Text zu finden. Ich möchte einfach mal sagen, wie das eigentlich so geht manchmal. Wichtig ist erstmal, dass man persönlich Bibel liest, dass man persönlich einfach im Wort liest. Und dann zeigt einem der Herr meistens, ja, das und das wäre ganz gut. Und dann müsste man vielleicht noch die Frage stellen, was braucht eigentlich die Gemeinde? Und ich möchte einfach als Zeugnis sagen, dass Gott immer zur rechten Zeit einen Text gibt. Und so war es auch dieses Mal. Mir ist es wichtig geworden, dieser Psalm 84, es ist ein genialer, ein ermutigender Text. Und ich habe mir gedacht, ist eigentlich Ermutigung dran heute in der Gemeinde? Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist Ermutigung immer gut. Und es ist heute wirklich ein ermutigender Text, ermutigender Text. Entmutigung und Ermutigung ist fast, kann man leicht mal verwechseln, aber ich will wirklich einen ermutigenden Text euch bringen, der mir selber viel Freude und viel Frische auch gegeben hat. Was mir an diesem Psalm 84 wichtig geworden ist, dass mir es neu wichtig geworden ist, was für ein Vorrecht es eigentlich ist, mit dem Herrn durchs Leben zu gehen. Und tatsächlich gibt es hier viele praktische Dinge, die uns hoffentlich neu und ermutigt auch in diese neue Woche gehen lässt. Aber jemand wird sich jetzt vielleicht schon fragen, was es da soll. Seelische Grundbedürfnisse. Manche haben sich vielleicht schon überlegt, was sind eigentlich so die seelischen Bedürfnisse des Menschen? Ich schreibe mal eins dazu, kommt auch zum Beispiel Geborgenheit. Was gibt es noch für Bedürfnisse des Menschen? Bitte? Friede, ja. Also nicht alle Dinge kommen jetzt in unserem Text vor, aber es kann ja trotzdem nicht schaden. Liebe, Sicherheit, Freude, Ja gut, wir haben schon mal einige. Schauen wir mal, was am Ende hier rauskommt. Ich möchte den Psalm 84 lesen mit euch zusammen, wer eine Bibel dabei hat. Der Psalm 84, Abvers 1. Dem Chorleiter auf der Gittit von den Söhnen Korachs. Ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet, vernimm es, o Gott Jakobs. Blick doch, o Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Ich möchte zuerst noch beten mit uns. Wir wollen dir herzlich danken, lieber Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast. Lass es uns auch zur Auferbauung dienen. Und bitte segne jetzt auch dieses Wort. Amen. Ihr habt es, die Predigt bezeichnet, gesegnet und glücklich in der Nähe Gottes. Aber bevor wir in diesen Text einsteigen, müssen wir erstmal diese zwei Dinge, dem Vorsänger und auf der Gittit, das ist ein bisschen sowas nicht Bekanntes vielleicht für uns, was es eigentlich so bedeutet. Offensichtlich wurde dieser Psalm im Gottesdienst vorgesungen. Bei Gittit wird so eine Art Melodieanweisung vermutet, man weiß es aber nicht ganz genau. Ein bisschen mehr weiß man über diese Kinder Korachs. Die Geschichte von der Rotte Korachs in 4. Mose 16, als die 250 Männer aus Israel sich gegen Mose und Aaron auflehnten und die Erde sie verschlungen hat, steht in 4. Mose 26, Vers 11. Und obwohl diese Rotte Korach vernichtet wurde, starben die Söhne Korachs nicht. Im Vers 11, 4. Mose 26, Vers 10 und 11 steht, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und Korach, als die Rotte starb, indem das Feuer die 250 Männer verzehrte und sie zu einem Zeichen wurden. Aber die Söhne Korachs starben nicht. Und diese Söhne sind jetzt in den Dienst im Tempel gestellt worden und werden sogar in 10 Psalmen erwähnt. Es war nicht sicher, ob sie die Psalmen überhaupt verfasst haben, aber zumindest wurden sie als Tempelsänger bzw. Tempel- oder Torhüter im Tempel in den Dienst gestellt. Übrigens, der Psalm 84 ist, oder der Psalm 42 ist so ähnlich wie der Psalm 84, also nicht ganz gleich, aber er ähnelt sich. Aber nun zu dem Inhalt. Der erste Gliederungspunkt, den ich heute habe, Sehnsucht nach Gott. Im Vers 2 und 3. Sehnsucht ist ja auch so ein Attribut, das eigentlich auch fast alle Menschen haben. Hätten wir keine Sehnsucht oder keine Motivation zu etwas, so würden wir vielleicht den ganzen Tag im Bett bleiben. Aber irgendwas treibt uns immer an. So heißt es auch in einem Werbeslogan, glaube ich. Sehnsucht ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Wobei ich mich ja auch nach Gutem und nach Schlechtem sehen kann. Ich kann ja zum Beispiel auch jemand was Schlechtes, mich sehnen, irgendjemand was Schlechtes zu tun. Das kann auch sein. Also ob die Sehnsucht dann gestillt wird, das kann ich meistens erst danach sagen. Aber ich kämpfe für das, nach was ich mir eigentlich sehne. Ein paar Beispiele. Wir können die Sehnsucht haben, dass unser Konto gefüllt wird. Wir können die Sehnsucht haben nach einem Partner. Sehnsucht nach Karriere, nach höherem Lebensstandard. Sehnsucht nach einem anderen Land, andere Umgebung, anderes Umfeld. Es gibt aber auch diese Sehnsucht nach Gott. Nach etwas Höherem oder wie man das auch vielleicht jetzt bezeichnen möchte zunächst. Die Sehnsucht nach Gott, das gehört vielleicht auch noch daher. Das ist auch etwas, was eigentlich in den Menschen hineingelegt worden ist. Auch so ein seelisches Grundbedürfnis oder so ein seelisches Bedürfnis. In Prediger 3, Vers 11 steht, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Oder das Gottesbewusstsein in ihr Herz gelegt. Der Mensch weiß, dass das Leben mehr ist. Ja, das haben wir auf unsere Busse immer gehabt, auf unserem T-Bus. Das Leben ist mehr. Und wir haben ja gesehen, auch in dieser Religionsausstellung, wie viele Facetten es auch auf religiösem Gebiet gibt. Der Mensch ist und bleibt im Allgemeinen religiös. So gibt es auch überall auf dieser Welt Religion. Die Menschen haben vielleicht gar nichts zum Anziehen, aber sie haben mit Sicherheit Religion. Offensichtlich hat der Mensch eine Sehnsucht nach Gott. Aber diese wird letztendlich nur gestillt, wenn ich mich zu dem lebendigen Gott wende, wie es im Vers 3 Ende heißt. Aber im Vers 2 wird zunächst mal gesagt, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr, der Herrscher. Und drückt damit aus, erstmal ist es schön, in der Nähe Gottes zu sein. Das ist grundsätzlich ein Mensch, ein Wunsch so des Menschen, der eine lebendige Beziehung zu Gott hat. Deshalb seid ihr vielleicht auch hierher gekommen. Ne? Damals konnten sich die Menschen eigentlich nur mit der Hilfe der Tempelpriester in die Nähe Gottes bringen. Im Neuen Testament darf jeder Gläubige in der Nähe Gottes leben. Durch Jesus Christus, durch sein Opfer, hat er den Zugang bereitet. Ich möchte mit euch Hebräer 10 lesen, weil es einfach so wichtig ist. In Hebräer 10 möchte ich ein paar Verse vorlesen. Da steht ab Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Also, wir sind geheiligt in Christus. Nicht wie früher, dass wir Opfer bringen müssen, ja, um in die Nähe Gottes zu kommen. Der Herr Jesus hat mit seinem Opfer uns geheiligt und ja, wir können zu ihm im Nahen, ja, im Nähe, nahe sein. Im Vers 3 wird gesagt, dass die Seele sich sehnt nach dem Vorhöfen des Gottes oder des Herrn. Also in die Nähe Gottes. Ja, in der heutigen Zeit wird das ja eher belächelt, wenn du heute sagst, ja, ich gehe in die Nähe Gottes. Leute werden eher belächelt, wenn sie sich mit Gott beschäftigen, wenn sie eine Bibel lesen, wenn sie einen Gottesdienst besuchen möchten. Ja, die leeren Kirchen und Gemeinden, besonders von jungen Menschen, die heute die Kirche verlassen, spricht Bände. In dieser Woche war ein Leserbrief in der Zeitung, das fand ich sehr interessant, von einer Leserin aus Otterbeuern. Den möchte ich euch kurz vorlesen und drückt ein bisschen die Sorge aus der Menschen auch. Da steht, mögen die Missbrauchsfälle in der Kirche der äußere Grund für die massenhaften Kirchenaustritte sein. Die eigentliche Ursache dafür liegt im allgemeinen Glaubensschwund, der schon lange zu beobachten ist. Machen wir uns nichts vor. Wer die Gemeinschaft der Gläubigen verlässt, dessen Glaube wird über kurz oder lang ganz verloren gehen, da diese nicht mehr praktiziert wird im Gebet, im Hören und Lesen der Heiligen Schrift. Also auch die Großkirchen merken diesen Mitgliederschwund, ja. Und das liegt nicht nur an diesen Missbrauchsfällen, wie wir es auch vorher in diesem Satz von der Lore gehört haben. Auch diese Schwester macht sich, glaube ich, Sorgen, ja, um diesen Abfall, ja, um diesen Glaubensabfall. Ja, die Lehre der nicht mehr praktizierenden Christen bleibt. Und das müssen auch wir ernst nehmen. Wir dürfen da nicht über den Dingen stehen und sagen, Wir merken das ja selber, dass viele Junge auch bei uns wegbleiben. Ja, besonders die jungen Leute haben es schwer und das möchte ich wirklich auch hier nochmal deutlich sagen. Ich weiß, ihr habt es schwer, auch wir haben es schwer als Erwachsene, aber als Junge besonders, wenn ihr euch zu dem Herrn bekennt in dieser gottlosen Gesellschaft. Und Respekt, diese Jugendlichen, die hierher kommen und wirklich beim Herrn bleiben und sich bekennen zu ihm. Aber zurück zum Text, was auch immer der Trend ist, die Nähe Gottes erzeugt Jubel. Nun jubelt mein Herz und mein Fleisch zum lebendigen Gott, steht im Vers 4. Nun jubelt mein Herz und mein Fleisch zu dem lebendigen Gott. Was unterscheidet dieser Jubel vielleicht von dem Jubel eines Fußballstadions, das ja auch so eine Art Ersatzreligion schon fast ist? Weil der Jubel beim nächsten gegnerischen oder erfolgreichen Angriff vielleicht schon wieder verstummen kann. Unser Jubel ist ein Jubel, der von ewiger Natur ist. Das heißt nicht, dass in unserem Leben alles nur Jubel ist. Das möchte ich damit nicht ausdrücken. Aber der Jubel kann in jedem Augenblick unseres Lebens in Anspruch genommen werden. Weil unser Leben in seiner Hand ist. Und wir einen ewigen Gott an unserer Seite haben, der uns konkrete Zusagen auf unser Leben in sein Wort gegeben hat. Vielleicht könnte der eine oder andere jetzt aufstehen und auch ein Zeugnis geben, dass man trotz Not die Freude haben kann. Außerdem ist hier an der Stelle der lebendige Gott im Vers 3 angesprochen. Warum gerade hier? Weil wir einen lebendigen Gott haben und der auch wirklich wirkt. In diesem Psalm gibt es übrigens viele Ansprachen für Gott. Die möchte ich auch noch ganz kurz ansprechen. 4-mal kommt zum Beispiel das Wort Herr, der Heerscharen vor, oder im Luther heißt es, glaube ich, Gott Zebaoth. Im Vers 2, 4, 9 und 13, das heißt so viel wie, der über den Engeln thront, ja, der erhaben auch über die Himmel ist. Und dann einmal kommt vor, lebendiger Gott, haben wir gerade gehabt, der sich lebendiger weist, der da ist. Dann kommt auch vor, mein König und mein Gott, also auch ein Herrscher, König ist ein Herrscher, aber auf der anderen Seite auch einer, der mich leitet, ja. Und dann kommt auch vor, Gott in Zion, finde ich auch interessant, Zion ja auf Jerusalem bezogen. Jerusalem als der Dreh- und Angelpunkt eigentlich der ganzen Geschichte Gottes, ob im Alten Testament, Neuen Testament, das Wirken Jesu, Auferstehung, Kreuzigung, Auferstehung Jesu, die Wiederkunft, das Friedensreich, das himmlische Jerusalem, immer wieder geht's um Jerusalem. Dann im Vers 9 der Gott Jakobs, auch das ist und unterscheidet sich. Jakob, den Gott gesegnete und ihn Israel nannte, damit das Volk Israel entstand und noch besteht. Und dann auch noch Gott, der Herr, im Vers 12, der Herr, der uns alles gibt zum Leben und der unser Herr und Heiland ist. Also wichtig, auch diese verschiedenen Ansprachen Gottes zu beachten. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, nach Geborgenheit, nach Sehnsucht kommt jetzt der zweite Punkt, nämlich Geborgenheit in Gott im Vers 4. Geborgenheit übrigens ein Wort, das vor einigen Jahren vom Deutschen Sprachrat im Goethe-Institut zum zweitschönsten Wort der deutschen Sprache gekürt wurde. Nicht umsonst, Geborgenheit. Was ist das Erste? Habseligkeit. Ich habe gedacht, Gottseligkeit vielleicht wäre vielleicht besser gewesen. Aber Habseligkeit ist das erste Wort. Also man weiß, was den Deutschen wichtig ist, gell? Ja, aber was gibt es im Vers 4 für ein schöneres Bild für Geborgenheit? Wenn wir den Vers 4 lesen, Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr, der Herrscher, mein König und mein Gott. Ja, was für ein schönes Bild, das eigentlich für die Tempelbesucher des ersten Tempels zum anschaulichen Bild wurde. Tatsächlich, das habe ich auch, ich war selber noch nie im ersten Tempel, aber im Kommentar war gestanden, dass dort wirklich die Vögel genistet haben und sie das als Bild eigentlich auch vor Augen gehabt haben. Auf unsere Zeit übertragen ist es auch ein Bild, dass wir geborgen sein dürfen in der Nähe Gottes. Es ist dein Zuhause, wo du hingehörst, oder? Wenn du in dein Zuhause kommst, wird dich keiner fragen, was machst du hier? Sondern du wirst willkommen sein. Du kannst abladen, dich stärken, ausruhen und einfach der sein, der du bist, oder? Unsere Nähe Gottes ist ja im Neuen Testamentlich nicht so zu verstehen, dass wir einen geheiligen Raum betreten müssen. Wir müssen ja ein bisschen darüber hinausschauen, auch was das Neue Testament oder das neutestamentliche Verständnis ist. Wo ist heute der Tempel Gottes? Natürlich, im weitesten Sinne ist natürlich der Tempel Gottes, wenn die Gläubigen zusammenkommen, ja? Aber in 1. Korinther 3, Vers 16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Nicht, weil wir so heilig aus uns heraus sind, ich habe es ja vorher schon vorgelesen, sondern weil wir in Christus sind, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Und wenn wir hier zusammenkommen, kommen eigentlich viele Menschen zusammen, die den Geist Gottes in sich haben. Ja, weil wir in Christus sind, können wir geborgen sein. Wisst ihr, was bei mir Geborgenheit heißt? Wenn ich in der Früh aus dem Haus gehe, in der Gewissheit, dass ich abends immer noch sein Kind bin. Er mich immer noch liebt und sagt, ich liebe dich, ich habe dich erlöst, du bist mein. Und egal, was an diesem Tag passiert, auch wenn das vielleicht mein letzter Tag ist, die Bibel sagt mir, nichts kann uns trennen von dem Herrn. Ja, deshalb gibt es auch einen großen Unterschied zwischen der menschlichen, irdischen Geborgenheit und der Geborgenheit bei Gott. Ich glaube, jeder sehnt sich nach dieser Geborgenheit. Aber die bei Gott ist wirklich auf die Ewigkeit bezogen, hat nicht nur diese irdische Einschränkung, sondern ist ein Vorrecht, wirklich das zu haben, dass es wirklich auf die Ewigkeit, für die Ewigkeit hält. Den nächsten Begriff könnte man auch als wichtigen Zustand für einen Menschen bezeichnen. Nach Sehnsucht, Geborgenheit kommt es zur dritte Punkt, nämlich Glück durch Gott. Dreimal kommt in diesem Psalm Glück vor, im Vers 5, im Vers 6 und im Vers 13. Im Vers 5 steht glücklich oder wohl dem, glaube ich, steht es bei Luther oder in mancher anderen Übersetzung, wohl dem sind, die in deinem Haus sind, stets werden sie dich loben. Bezüglich natürlich auf die Vorverse, wie lieblich sind deine Wohnungen, Vorhöfe und auch die Altäre. Aber auch da müssen wir wieder neutestamentlich denken. Jesus wohnt in uns und wir in ihm. In Epheser 3, Vers 17 heißt es, dass der Christus in euren Herzen wohne. Und sogar Jesus sagt es in Johannes 17, Vers 26, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also wenn es uns bewusst ist, dass Christi Geist in uns wohnt. Oder seine Liebe in uns wohnt. Was löst das aus? Griesgrämerei? Bestimmt nicht, oder? Sondern wenn uns das bewusst ist, löst es doch Lob und Jubel aus. Ich möchte in Vers 5 nochmal lesen. Da steht, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Und in Vers 6 steht, glücklich oder wohl denen, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Also zwei Dinge. Er ist die Stärke. Wir müssen nicht die Stärksten und die Besten sein. Wir müssen niemand was beweisen. Wir haben einen starken Gott hinter uns. Wir selber sind schwach. Und dass in unserem Herz gebahnte Wege sind. Bei gebahnte Wege ist mir eigentlich gleich der Vers in Epheser 2, Vers 10 eingefallen, wo steht, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Ich weiß jetzt, im Moment ist es ja gerade ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, dass Schnee liegt, aber vielleicht seid ihr schon mal aus dem Haus gegangen, wo es einen halben Meter Neuschnee gehabt hat. Und fahrt raus aus eurer Straße und seht schon, es wird schwierig, halber Meter Neuschnee. Und dann seht ihr irgendwo einen Schneepflug. Ah, schnell dem Schneepflug hinterher. Die nerven zwar manchmal, weil sie ziemlich langsam sind, aber wenn es viel Schnee hat, dann sind wir froh, wenn die vor uns fahren. Und in unserem Leben ist es auch so. Gott geht vor uns her, ja, und bahnt die Wege. Ja, Gott bereitet die Situationen, in denen wir wirken auch sollen, ja, und die Gott bereitet hat. Ja, unser Leben ist nicht der Willkür überlassen. Nein, unser Leben ist geplant und gewollt von Gott, und er leitet uns in allem. Ich denke, das macht glücklich, oder? Wenn wir in ihm getrost sein können und wissen dürfen, er führt uns, ja? Der vierte Punkt im Vers 7 bis 10, Trost und Kraft durch Gott. Ich lese nochmal ab Vers 7. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscher, höre mein Gebet, vernimme es, o Gott. Blick doch, o Gott, auf unser Schild. Schaue auf an das Antlitz deines Gesalbten. Ja, auch Gläubige müssen durch das Tränental oder durch das Jammertal, wie es auch in manchen Übersetzungen heißt. Es war ja so bezogen auf das Tal des Baka-Strauches. Es war in der Nähe von Jerusalem ein Tal, das ziemlich trocken war, ja. Da wollte eigentlich keiner hin. So eine öde Gegend eigentlich als Sinnbild. Ja, und gläubige Menschen müssen auch manchmal durch diese Wüste, durch dieses Tränental. Wie jeder andere bekommen wir, genauso wie jeder andere, den Sündenfall ganz persönlich in unserem Leben zu spüren. Wir müssen die Folgen des Sündenfalls genauso tragen wie jeder andere. Tod, Krankheit, Leid, irgendwelche Schicksalsschläge. Aber was machen wir daraus? Das ist die Frage. Verzweifeln wir, wenn wir morgen die Prognose Krebs bekommen? Oder Arbeitslosigkeit uns trifft? Oder. Im Vers 7 steht, es soll ein Quellort werden. Was ist ein Quellort? Also ich bin, ja, manche wissen es ja, ich bin sehr naturverbunden, bin öfters mal da oben in den Regionen. Ein frisches Quellwasser oder ein Bergbach. Das ist wunderbar, wenn man das sieht. Dieses Wasser, das ist gewaltig. So sollen wir werden, ja. Es gibt nirgendwo frischeres Wasser als an so einem Quellbach oder einem Quellort. Und so ist es eigentlich auch mit diesen Segnungen Gottes. Die Segnungen Gottes werden uns bereichern. Wir gehen von Kraft zu Kraft, wenn wir von ihm erscheinen oder vor ihm erscheinen und ihn Herr sein lassen, wie es im Vers 8 heißt. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Ja, wir haben das Vorrecht, wirklich auch in seiner Nähe zu sein und seine Kraft auch in Anspruch zu nehmen. Und auch im Vers 9, Herr, Gott der Herrscher, höre mein Gebet, vernimm es, o Gott. Wir haben das Vorrecht, ihn im Gebet auch zu bitten, um alles. Nicht immer wird alles erfüllt werden, was wir erbitten, aber wir dürfen alles diesem Gott Jakob vor die Füße legen und ihm sagen, vernimm es, Herr. Gott, alles abgeben. Das ist ein Wunschgedanke, gell? Das gelingt uns nicht immer. Ich weiß es. Dann der Vers 10. Blicke doch, o Gott, auf unser Schild. Schaue auf das Antlitz deines Gesalbten. Ich würde sagen, auf den Gesalbten, das kann sowohl auf diese gesalbten Könige der Davidslinie bezogen sein, aber auch an den König, nämlich am Ende der Kette, den Messias, der Erlöser, der Herr Jesus Christus. Wenn wir auf diesen Gesalbten schauen, das ist eigentlich auch die neutestamentliche Botschaft, dass wir auf ihn blicken sollen. Ja, er ist unsere Trost, er ist unsere Kraft. Der ganze Trost und die Kraft kommt von ihm. Blicken wir auf das Antlitz des Gesalbten, in unserem Blick auf den Herrn Jesus. Immer wieder diesen Blick zu dem Herrn Jesus zu haben, dass er uns führt und lenkt und leitet. Der fünfte und letzte Punkt, da geht es um die Verse 11 und 13, habe ich bezeichnet, Halt und Orientierung in Gott. Und ich lese nochmal die letzten drei Verse, 11 bis 13. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle stehen am Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Zum zweiten Mal kommen hier die Vorhöfe in diesem Psalm 84 vor. Im Vers 2 steht, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn, also in die Nähe Gottes. Und im Vers 11 wird gesagt, ein Tag in deinen, also Gottes Vorhöfen, ist besser als 1000 andere Dinge. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? In der Nähe Gottes spricht Gott. Und das ist auch heute so. Und wenn Gott spricht, dann geht es um tiefere Dinge, um tiefere Themen, um ewige Dinge, um Gottes Wesen, Werte, die Gott wichtig sind, die uns Orientierung geben, ja? Dinge, die über unser Leben hinausgehen und was wirklich wichtig ist. Deshalb will der Schreiber uns jetzt ermutigen, auch lieber an der Schwelle des Hauses Gottes zu stehen. Also es gibt keinen besseren Platz heute Morgen als hier zu sein, weil wir uns mit dem Wort beschäftigen, ja, mit Gott beschäftigen. Wenn wir hier nicht wären, dann wird man irgendwas anderes machen. Und da will der Schreiber auch hier ermutigen. Es ist besser, in den Zelten Gottes zu sein, oder in im Hause Gottes zu sein, als in diesen Zelten der Gottlosen. Was passiert da in den Zelten der Gottlosen? Da wird Gott gelästert. Da wird die Schöpfung in Frage gestellt. Ja? Kommt sowieso alles aus dem Zufall und so weiter. Nur das Jetzt ist entscheidend. Nicht darüber hinausdenken. Ja? Wird gefeiert ohne einen Grund. Und es regiert Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit. Und auch Orientierungslosigkeit. Es gibt, also ich bin überzeugt, wir haben eine sehr orientierungslose Gesellschaft. Wenn man sich die Gesellschaft anschaut, die ist sehr orientierungslos. Die Menschen wissen heute nicht mehr, was gut ist oder schlecht ist. Weder im politischen noch im gesellschaftlichen. Und ich glaube, dass viele, dass man sieht das ja auf dem politischen Gebiet, diese Woche war ja auch wieder so eine Sache, ich will jetzt nicht politisch werden, das ist nicht meine Aufgabe, aber man sieht die Verunsicherung in diesem Land. Und wenn wir Sicherheit suchen in dieser Welt, werden wir sie nicht finden. Nicht in dieser Welt finden wir das, was wir suchen. Dort wird unsere Sehnsucht nur bedingt erfüllt. Im Vers 12 und 13 wird deutlich, was einem gottesfürchtigen Menschen wichtig ist. Und das unterscheidet uns auch von den Gottlosen. Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Also Gott, der Herr, ist uns Sonne. Was ist Sonne? Licht und Wärme, genau. Licht und Wärme. Und ein Schild. Bitte? Schutz, genau, Schutz. Also, Licht, Wärme und Schutz. Das ist doch auch ein wichtiger Punkt für uns Menschen. Und dann steht hier Gnade und Herrlichkeit. Gnade, könnte man sagen, Zuwendung in dem Fall. Und Herrlichkeit oder auch Ehre wird er uns geben. Er wird uns kein Gutes vorenthalten, so steht es im Vers 12. Was für ein Vorrecht ist das? Aber diese Dinge sind allerdings, wenn wir es richtig lesen, auch an Bedingungen geknüpft. Und diese Spalte darf man nicht übersehen. Im Vers 12, ganz Ende, da steht, denen, die in Lauterkeit wandeln. Also es gibt auch Bedingungen, müssen wir immer genau lesen. Wer ist, was heißt Wandel in Lauterkeit, heißt eigentlich so viel wie Reinheit, Echtheit, bewährt im Glauben, nicht perfekt. Glaub nicht, dass es perfekt heißt. In der evangelistischen Übersetzung heißt es denen, die in Aufrichtigkeit leben, die nicht perfekt sind, aber aufrichtig es und ernst mit Gott meinen. Die Folge von dem allen wird sein, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Oder der Luther schreibt, wohl dem, der sich auf dich verlässt. Ich finde das eine großartige Sache, wenn man weiß, wir können uns auf Gott wirklich verlassen. Und das ist ja auch im Menschlichen so. Wenn wir Menschen haben, auf die wir uns verlassen können, das ist doch für uns auch was Schönes, oder? Aber auf Gott können wir uns wirklich verlassen. Ja, zusammenfassend können wir bei Gott eigentlich alles haben, was wir brauchen. Unsere seelischen Bedürfnisse werden gestillt. Dass wir Sehnsucht Die Sehnsucht nach Gott wird gestillt. Wir haben Geborgenheit, glücklich bei Gott. Wir haben Trost und Kraft und Halt und Orientierung. Auch wenn die gottlosen Menschen das nicht zugeben wollen, letztendlich sehnt sich der Mensch doch nach diesen Dingen. Und diese Dinge werden wir eigentlich nur bei Gott finden, in der Welt nicht. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dieser Psalm 84 ist wirklich auch eine Ermutigung. Wir danken dir, dass wir ja so viele Zusagen auch bekommen von dir. Und wir wissen auch, dass du dich als lebendig erweist, wenn wir wirklich auch in Lauterkeit wandeln, wie wir es vorher gelesen haben. Wir danken dir ganz herzlich, dass wir mit dir gehen dürfen durch dieses Leben, dass wir nicht irgendwie auf weltliche Regierung angewiesen sind oder irgendwelche weltlichen Dinge, sondern dass wir in dir geborgen sind und glücklich sind. Und wir wollen dir ganz herzlich danken für dein Wort und möchten dich jetzt auch bitten, dass du uns diese Woche begleitest, dass wir ganz nah bei dir sind und deine Zusagen in Anspruch nehmen. Amen.